Guten Morgen, liebe Geschwister, soweit wir uns noch nicht begrüßt haben. Wir haben einmal ein Lied gesungen in diesen Tagen. Gesunder Glaube bringt auch Früchte. Das ist ja unser Thema, Glaube und Frucht. Wir haben bei einem Dienst gesehen, dass es drei grundlegende Dinge gibt, dass wir Frucht bringen können. Ich will es einmal nennen. Das eine ist die Buße. Das andere ist das Bleiben in Jesu. Das andere ist, dass wir das Wort aufnehmen und das Wort in seinem inneren Zusammenhang verstehen. Von denen sagt der Herr, der bringt ganz gewiss Frucht. 30, 60, 100-fältig. Wir haben einige verschiedene Möglichkeiten, was wir an Frucht bringen, uns angesehen. Ich glaube, es gibt drei im Neuen Testament, die von einer ganz besonderen Wichtigkeit sind. Einmal die Frucht des Geistes, hatten wir bereits. Die Frucht des Lichtes und die Frucht der Gerechtigkeit. Ich glaube, bei diesen drei Arten der Frucht geht es um ein Teilhaben an dem Wesen, an dem Charakter, an der Persönlichkeit unseres Gottes. Dass das Wort mehr und mehr ausgestaltet wird, Epheser, dass er erfüllt werde zu der ganzen Fülle Gottes, oder Petrus, Teilhaber der göttlichen Natur. Wenn ich noch mal kurz zurückkommen darf auf die Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Wir hörten eben im Gebet etwas von der Ganzheit der Persönlichkeit. Es ist ja auffallend, dass es heißt, Frucht des Geistes, nicht Früchte des Geistes. Es sind 9 und doch sind die 9 einheitlich zusammen. Das heißt, dass einheitlich die ganze Frucht in uns reifen soll. Ich habe dann immer so einen Ausspruch von Karl Geyer im Kopf. Er sagt, es wäre ja nicht schön, wenn ein Mensch sagt, ach, mein rechter Arm, der ist sehr kurz, aber dafür ist meine Nase recht lang. Eben im Blick auf die Frucht des Geistes, einer sagt, ja, Freude, das klappt bei mir wunderbar, aber Enthaltsamkeit, da komme ich nicht zurecht. Soll eben einheitlich reifen. Bei der Frucht des Geistes, da stellt uns der Herr eine ganz besondere Situation hinein. Da ist die Spannung von Fleisch und Geist. Wenn man den ganzen Abschnitt liest, im Zusammenhang, da kommt 6-mal das Wort Fleisch vor und 7-mal das Wort Geist. Fleisch, unsere natürliche Art. Geist, das Göttliche. Und nur das Göttliche hat die Macht bei uns, dass aus diesem so entgegengesetzten Fleisch und Geist der Geist mehr und mehr die Herrschaft übernimmt, wandelt im Geist. Und dann wird die Lust des Fleisches nicht mehr in unserem Leben da sein. Aus dieser Spannung heraus, Fleisch und Geist, erwächst dieses Wunderbare von der Frucht des Geistes. Und wenn wir nun hier heute Morgen zur Frucht des Lichtes kommen, da sind wir wieder in eine ungeheure Spannung hineingestellt, Finsternis und Licht. Das sind die stärksten Gegensätze, die wir haben. Fleisch und Geist. Licht und Finsternis. Und Gott stellt uns in diese Spannung hinein und Gott hat ein Ziel. Es soll daraus eine göttliche Frucht werden. Wir werden, wenn wir dieser Spannung es aushalten und ihn siegen lassen in unserem Leben, dann erwächst eben in unserem Leben diese wunderbare Frucht des Lichtes. Mir ist es auffallend, wenn ich manchmal mit Geschwistern zusammen bin und frage, Frucht des Geistes, dann staune ich oft, dann sagen viele Kinder Gottes mir alle 9 Stücke in der richtigen Reihenfolge. Wenn ich einmal frage, Frucht des Lichtes, da sind es nur 3, die könnte man sich ja leichter merken. Woran liegt es eigentlich, dass die Frucht des Lichtes so wenig bekannt ist? Mag vielleicht sein, ich habe bei einigen Luther-Übersetzungen gefunden, dass man nicht Frucht des Lichtes da hinschreibt, sondern Frucht des Geistes. Aber es muss heißen Frucht des Lichtes. Wie gesagt, wieder die Spannung, Finsternis und Licht.
Das ist in manchen Handschriften
so. In manchen Handschriften so, aha.
In manchen Handschriften haben wir Neumattes statt
aha, es kommt also von verschiedenen Handschriften. Aber der ganze Zusammenhang macht es ja klar, dass es hier um die Frucht des Lichtes geht. Wenn wir uns das sagen lassen vom Wort der Wahrheit, dann werden wir zuerst einmal ganz erschüttert. Die ersten Worte, die unser Bruder uns vorgelesen hat, heißen: Einst waret ihr Finsternis. Ich habe den Eindruck, wenn ich es in der ersten Zeit gelesen habe, dann mag ich es so gelesen haben: Einst waret ihr in der Finsternis, so ein bisschen Finsternis. Bis uns einmal das ganz deutlich und klar wird: Einst waret ihr Finsternis, ich war Finsternis. Wenn man in die Schrift hineinschaut, denke zum Beispiel Psalm 107, Vers 10 bis 15 und andere Stellen, dann finden wir, dass Finsternis, Finsterniswesen und Todeswesen immer zusammen sind. Darum sagt die Bibel auch: Einst waret ihr tot. Genau das Gleiche. Ich glaube, es ist ein wichtiges Werk des Geistes Gottes, uns einmal das zu zeigen, was wir wirklich von Natur aus sind. Wenn ich an mich selbst denke, kam ich in jungen Jahren zum Glauben. Einige sagten damals von mir: Oh, wenn sie alle so wären wie der Kernchen, dann wäre es in Ordnung. Und dann kommst du zum Glauben. Und dann fängt der Herr an, dir dein Leben zu zeigen, was wir im Lichte Gottes sind. Und dann freue ich mich, dass es ein Wort gibt, steht im Hiob: Wer ist ein Lehrer wie er? In welcher einer freundlichen, gütigen Weise der Herr uns mehr und mehr hineinführt. Ich habe manchmal gedacht, wenn der Herr mir gleich aufgedeckt hätte, wer ich bin, hätte ich keinen Mut gehabt, weiterzumachen. Gott ist gütig, Gott ist freundlich. Und Gott ist weise, als ein Lehrer mit uns zu verfahren. Aber eins habe ich erfahren: Er kann es uns nicht ersparen, uns zu zeigen, wer wir im tiefsten Innersten sind. Finsternis. Und die ganze Schöpfung befindet sich in der Finsternis. Ich möchte nur noch zwei Stellen nennen, an denen wir auch erkennen, dass Gott uns aus der Finsternis herausgenommen hat. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Vollmacht der Finsternis, er hat uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Einheitlich das Zeugnis der Schrift: Wir kommen aus dem Hoheitsbereich der Finsternis her. Aber er hat hineingegriffen, hat uns herausgenommen, hat uns hineinversetzt in das Königreich des Sohnes seines in das Königreich seines Sohnes der Liebe. 1. Petrus 2, Vers 9. Er hat uns berufen aus der Finsternis hinein in sein wunderbares Licht. Ob Paulus oder Petrus, ein einheitliches Zeugnis in diesen Fragen. An dieser letzten Stelle erfreut es mich ganz besonders, dass es nicht nur heißt, er hat uns errettet, berufen aus der Finsternis in sein Licht, dass es heißt, er hat uns berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Es ist etwas Wunderschönes, wir kommen gleich dazu, das Licht kennenzulernen und dann zu erfahren, dieses Licht ist wunderbar. Mir geht es nun darum, dass wir aus der Finsternis herauskommen. Da hat uns Gott, wir finden es bei Paulus, den Dienst gefunden, dass er sie aufruft, sich zu bekehren von der Finsternis zu Gott, von der Finsternis zum Licht. Überall das Einheitliche: Wir kommen aus der Finsternis heraus, hinein in sein wunderbares Licht. Wir haben schon im Alten Testament, Jesaja 9, Vers 1, ein Wort, das heißt: Nicht bleibt Finsternis. Ein Wort, das mich immer wieder sehr froh macht. Wenn man die Finsternis erlebt, einmal in sich selbst, die Finsternis in sich, um sich herum, dass wir ein Zeugnis Gottes haben: Finsternis bleibt nicht. Oder Johannes sagt es in seinem ersten Brief, 1. Johannes 2, Vers 8, dass die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Einst waret ihr Finsternis. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese innerliche Erfahrung machen, dass wir dem Geiste Gottes Raum geben, dass er es in uns aufdeckt, in uns klar macht: So war es tatsächlich in meinem Leben Finsternis. Erst wenn man das richtig erlebt und erfahren hat, einst, kann man auch das Jetzt in dieser wunderbaren Klarheit und in dieser Wahrheit erleben und erfahren. Jetzt aber Licht im Herrn. Das ist ja dieser ungeheure Wechsel, der sich schmerzlich und schmerzvoll in unserem Inneren vollzieht. Aber er vollzieht sich aus der Finsternis heraus und nun Licht im Herrn. Ich habe schon betont, das Wort zu seinem wunderbaren Licht. Es ist schon etwas Wunderschönes, das irdische Licht zu betrachten und zu sehen. Der Prediger sagt, dass das Licht wohltuend für das Auge ist. Das haben wir in diesem Sommer so schön erlebt, nicht? Bei diesem vielen Sonnenschein, die herrliche Natur, die Blumen in diesem wunderbaren Licht, wohltuend für das Auge. Ach, wenn man dann nur geöffnete Augen hat und immer wieder sich die Wunder der Schöpfung Gottes ansieht. Und so könnte man viel von dem natürlichen Licht reden. Gott hat dem Hiob ja etliche Fragen gestellt, auch zwei Fragen über das Licht. Die Frage, wo ist die Wohnung des Lichtes? Ich habe auch mal diese Frage in einer Versammlung gestellt. Einer lachte, guckt mich an, du bist ein bisschen unterbemittelt. Er zeigt nur oben zur Sonne und sagt, da ist doch der Weg zur Wohnung des Lichtes. Ich habe gedacht, ganz so einfach ist es nicht. Gott sprach am ersten Tage, es werde Licht und es ward Licht. Und erst am vierten Tage lesen wir, er machte das große Licht. Wir sehen also, Licht war sicherlich schon da gewesen. Und Gott stellt dem Hiob noch eine andere Frage. Auf welchem Wege verteilt sich das Licht? Da kann hier eine große, hohe Wand sein. Da ist da vorne Licht, da hinten Licht. Wenn wir mit unserem Licht drauf leuchten würde, würde es vorn hell sein und hinten dunkel. Wie macht es Gott? Ich bin kein Physiker, verstehe nichts von Naturwissenschaft, aber ich habe gelesen, dass selbst die Naturwissenschaftler die letzten Geheimnisse des Lichtes noch nicht erkannt haben. Wir stehen also unter dem Eindruck, dass die Fragen Gottes sehr tief sind. Aber uns interessiert ja viel mehr das geistliche Licht. Hier haben wir die Botschaft, Gott ist Licht. Aber wir haben auch das andere Wort, Gott wohnt in einem Lichte, da niemand zukommen kann. Und nun ist die Frage, wie kommen wir jetzt in Berührung mit diesem Licht? Schon im Alten Testament, in einem Psalm heißt es, in deinem Lichte sehen wir das Licht. Also irgendwie muss das Licht zu uns kommen, dass wir in seinem Licht das Licht sehen. Wir haben ja bei der Gebetsandacht die Ich Bin-Worte Jesu. Ein Ich Bin-Wort Jesu heißt, ich bin das Licht der Welt. Und dann geht es weiter, wer mir nachfolgt, der kann nicht im Finstern bleiben. Er wird das Licht des Lebens haben. Hier merken wir, wie wichtig diese Ermunterung ist, völlig und ganz dem Herrn nachzufolgen. Dann kann man nicht im Finstern bleiben. Dann hat man das Licht des Lebens. Dann kommt man dahin, in deinem Lichte sehen wir das Licht. Wir werden hineingeführt. Wichtig ist die Verkündigung des Lichtes. Da wäre ja vieles zu sagen. Ich will ein Wort lesen von der ersten Missionsreise des Apostel Paulus, Apostelgeschichte 13, Vers 46 am Schluss. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen, denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Lichte der Nation gesetzt, auf dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Wo diese Lichtesverkündigung war, er hat uns zum Licht der Nationen gesetzt. Da geschah es, dass etliche sich hingewandt haben zum Herrn und sie glaubten. Nun ist ein ganz wunderbarer Ausdruck. So viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Ich habe gehört, im Urtext, das griechische Wort wäre ein militärischer Ausdruck, der ungefähr den Sinn hat, so viele ins erste Glied gestellt sind. Die im ersten Glied stehen, die hören es und die kommen. Und da liegt ja drin die Botschaft, Dann gibt es ein zweites, ein drittes, ein viertes Lied und sie werden alle kommen. Entscheidend ist, dass die Botschaft des Lichtes verkündigt wird. Vielleicht noch ein Wort. 2. Korinther 4, Vers 6. Der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Was dort in der Schöpfung geschehen ist, geschieht in unserem Leben. Wichtig ist, Gott schied Licht von Finsternis. Und darum lesen wir auch bei Paulus, welche Gemeinschaft hat Licht und Finsternis? Wenn wir von einem Licht erfüllt sind, von einem Licht berührt sind, Licht im Herrn sind, dann haben wir keine Gemeinschaft mehr mit der Finsternis. Und darum wird uns gleich anschließend gesagt, wandelt als Kinder des Lichtes. Das heißt, richtet euer Leben ein, so wie es für ein Kind des Lichtes geziemt, wie es sich für ein Kind des Lichtes gebührt. Wenn dieses in unserem Leben geschieht, dass wir aus der Finsternis heraus in sein wunderbares Licht kommen, als Kinder des Lichtes wandeln, dann kommt die Frucht des Lichtes. Und da heißt es, die Frucht des Lichtes besteht in aller Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Da waren es 9, hier sind es 3. Das erste, Gütigkeit, finden wir auch bei der Frucht des Geistes. Hier wird es aber verstärkt, hier heißt es in aller Gütigkeit. Das Wort aller Gütigkeit kommt nur 4-mal vor im Neuen Testament. Einmal hier, bei der Frucht des Lichtes, bei der Frucht des Geistes. Einmal im Blick auf ihn, auf unseren Gott. Deswegen sagte ich, wenn wir in die Frucht des Geistes, des Lichtes, der Gerechtigkeit eintreten, dass wir immer in das göttliche Leben, in das göttliche Wesen eintreten. Und dann steht es in Römer 15, Vers 14, dass wir voller Gütigkeit sein sollen, wenn wir andere ermahnen, andere belehren wollen. Also das Erste in aller Gütigkeit, aber auch in aller Gerechtigkeit. Auf die Gerechtigkeit komme ich gleich, wenn wir von der Frucht der Gerechtigkeit sprechen. Und es besteht in aller Wahrheit. Das Wort Wahrheit kommt von diesen 3 Früchten im Neuen Testament am häufigsten vor. Wir greifen nur heraus, ich bin die Wahrheit. Dass er in unserem Leben Gestalt gewinnt. Und dass als Frucht des Lichtes etwas in unserem Leben offenbar wird, von ihm, von seiner Herrlichkeit. Im Anschauen seiner selbst werden wir hineinverwandelt in sein wunderbares Bild. Wenn diese Frucht des Lichtes in unserem Leben erwächst, kommt irgendwie eine Reife. Die Reife heißt, prüfend, was dem Herrn wohlgefällig ist. Gott will seine Kinder reich machen und reif. Dass wir nicht bei allem immer wieder fragen, ja links oder rechts oder, sondern dass wir eine Fähigkeit haben, zu prüfen. Hier zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und das finde ich so schön. Gott verfährt mit uns als mit Söhnen, nicht mit Knechten. Denn alles befohlen wird, das haben sie zu tun, jenes. Gott macht uns reif als seine Kinder, als seine Söhne, dass wir prüfen dürfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir kommen auch bei der nächsten Frucht noch einmal daran. Dann heißt es, Vers 11 und 12, habt nicht Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber strafet sie, deckt sie auf, stellt sie bloß. Denn das, was von ihnen heimlich getan wird, ist schändlich, schimpflich, auch nur zu sagen. Bei der Frucht des Geistes hatten wir die Werke des Fleisches. Hier werden die Werke der Finsternis genannt. Werke. In denen wir irgendwie, solange wir noch in der Finsternis waren, verstrickt waren. Die Bibel sagt, unfruchtbar. Wenn Frucht, dann Frucht zum Tode. Aber nie Frucht zum Leben. Aber nun heraus, aus dieser Finsternis hinein in das Licht und er wird Frucht des Lichtes. Wir sollen aufdecken, wir sollen bloßstellen. Einmal bei uns selbst. Und dann müssen wir immer wieder in das Licht unseres Gottes treten. Wenn wir im Licht sind, wie er im Licht ist, dann heißt es, das heimlich getan werdende ist schändlich auch nur zu sagen. Ich habe fast den Eindruck, dass wir jetzt in der letzten Zeit fast noch einen Schritt weiter sind als wir hier, dass es nicht nur heimlich getan wird. Wenn wir an wir Älteren an unsere Jugendzeit denken, da war das Finstere immer was Heimliches. Jetzt wird es ja richtig ans Tageslicht gezogen. Man rühmt sich der Dinge. Wir spüren etwas, wie die Zeit vorangeschritten ist. Aber ich will den Vers 13 noch kurz erwähnen. Alles vom Licht überführt werdende wird offenbar gemacht, wird bekannt gemacht. Und dann kommt das gewaltige Wort, denn alles offenbar werdende ist Licht. Das ist das Wunderbare, dass das Licht Gottes immer wieder in unser Leben hineinfällt. Und es ist so schön, liebe Geschwister, wenn wir uns nie dem Licht entziehen, wenn wir uns immer wieder dem Lichte stellen, dass das Licht alles in uns aufdecken kann. Und dass wir dann mit diesem in das Licht treten und dann das Wunder erleben, alles, was wir aufdecken, das ist Licht. So werden wir Kinder des Lichtes und so bringen wir Frucht des Lichtes. Es ist etwas Großes, etwas Wunderbares, etwas Gewaltiges. Je mehr wir uns in dieses Wesen hineinführen lassen, können wir vielleicht in diesem Vers 13 auch einen Auftrag für die Gemeinde Gottes erkennen, wenn wir den Vers etwas anders lesen, nämlich: Aber das All vom Licht aufgedeckt werdend wird offenbar, denn alles offenbar werdende ist Licht. Da kann man den Vers auch lesen, dass man sieht, das ganze All, das jetzt noch im Finstern ist, wird alles ins Licht gestellt. Und diesen wunderbaren Vorgang, den wir heute schon erleben dürfen, dass alles Finstere, das offenbar wird, in seinem Licht, Licht wird, dass das einmal im ganzen All geschehen wird, dass das dieser große Missionsauftrag der Gemeinde Gottes ist, der Lichtesauftrag, in alle Finsternis hinein das Licht unseres Gottes zu tragen. Vielleicht so viel und so wenig zu der Frucht des Lichtes. Ich will jetzt zur Frucht der Gerechtigkeit kommen. Während Frucht des Geistes und Frucht des Lichtes nur einmal in unserem Neuen Testament steht, steht das Wort von der Frucht der Gerechtigkeit dreimal im Neuen Testament. Einmal im Philipperbrief, die Stelle will ich dann gleich lesen. Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Dann steht es Hebräer 12, Vers 11 und Jakobus 3, Vers 18. Die beiden zweiten Stellen will ich gerade nur kurz nennen. Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung aber erscheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Hernach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wir achten einmal drauf, Frucht des Geistes, Frucht des Lichtes, aus einer Spannung heraus. Und zwar aus den größten Spannungen, die es gibt für uns. Frucht der Gerechtigkeit, hier nach diesem Wort, auf dem weisen Wege der Erziehung durch unseren Vater. Dann hat es Jakobus noch einmal dieses Zeugnis. Jakobus 3, Vers 18, da heißt es: Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Wir haben am Montagabend noch kurz das Wort vom Frieden gehabt. Es ist etwas Wunderbares, wenn Gott uns in seinen Frieden hineingenommen hat. Und wenn wir daran denken, so viel an euch liegt, habt Frieden mit allen Menschen. Seid wirkliche Friedenskinder. Tragt Frieden Gottes hinein in die Gemeinde, hinein in die Versammlungen. Und wenn wir Frieden hineintragen, dann wird uns Frucht der Gerechtigkeit gesät. An diesen beiden Stellen wird offenbar, dass die Frucht der Gerechtigkeit nicht jetzt ist, die Frucht des Geistes und Frucht des Lichtes. Hernach Wenn keine Züchtigung mehr sein wird, solange wir im Fleisch sind, brauchen wir Züchtigung. Frucht der Gerechtigkeit wird gesät, Ernte ist später. Und nun wollen wir das Wort aus Philipper 1 lesen, die Verse 19, 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Hier haben wir also das Zeugnis, Frucht der Gerechtigkeit am Tage Jesu Christi. Noch nicht jetzt sichtbar. Eine andere Frage noch. Frucht des Geistes wurde uns neunfältig genannt. Frucht des Lichtes wurde uns dreifach genannt. Was ist nun die Frucht der Gerechtigkeit? Steht nicht da. Aber ich glaube, wir können aus den ganzen Aussagen, die wir haben, diese drei Stellen, vor allen Dingen aus dem Philipperbrief wohl schließen, Frucht der Gerechtigkeit wird am Tage Christi Jesu offenbar werden. Als der Ertrag unseres Lebens. Entsprechend werden wir vom Herrn eingesetzt werden. Da wird unsere Frucht der Gerechtigkeit offenbar werden. Für gute Schriftkenner, die würden mir vielleicht sagen, du, es gibt aber noch eine Stelle, die steht 2. Korinther 9, Vers 10. Da würde ich sagen, da heißt es erstens mal nicht Frucht, sondern Früchte der Gerechtigkeit in Elberfeld. Und wenn man sich es genau ansieht, da steht ein anderes Wort dort im Griechischen. Es kommt nur 4-mal vor. In den anderen 3 Stellen übersetzt es Elberfeld mit Gewächs. Es ist das Wort, was uns gewachsen ist. Also nicht Frucht, sondern Gewächs. Wir haben also das Wort im Neuen Testament 3-mal. Frucht der Gerechtigkeit. Was ist es nun um die Gerechtigkeit? Einmal ist das ganz Entscheidende, dass wir auf ihn, unseren Herrn, schauen. Hier ist die Gerechtigkeit. Ich möchte vielleicht ein Wort lesen aus dem Psalm 89, 14. Da heißt es, Gerechtigkeit und Gericht oder Recht sind deines Thrones Grundfeste. Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Der Thron Gottes besteht auf Gerechtigkeit und Gericht oder Recht oder Richtigung, wie man es übersetzen will. Wir haben es heute Morgen schon gehört bei der Losung, dass es in der Gerechtigkeit Gottes begründet ist, dass uns die Sünde vergibt. Kann aber nur tun, weil er das größte Opfer gebracht hat, seinen Sohn. Gerechtigkeit Gottes unantastbar. Gerechtigkeit Gottes, darauf ruht sein Thron. Und er wankt nicht. Gerechtigkeit bleibt bestehen. Aber es ist so schön, bei diesem Wort auch zu sehen, Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Alles eine Einheit bei unserem Gott. Gerechtigkeit Gottes dürfen wir dann im Römerbrief kennenlernen. Im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Hier lernen wir, was es ist um die Gerechtigkeit. Jetzt nun Gerechtigkeit in unserem Leben. Was ist bei uns Gerechtigkeit? Einmal das normale Verhalten im göttlichen Sinne, dass wir in der göttlichen Art, in der göttlichen Weise leben. Das wirft vielleicht manche Fragen auf. Wie macht man das? Wie tut man das? Ich liebe ein Wort, es steht in der Bergpredigt, ist mir eine wunderbare Antwort. Man nennt dieses Wort die goldene Lebensregel. Wo steht die? Matthäus, Kapitel 7, Vers 12. Wir kennen das Wort alle vom Volksmund. Der Volksmund sagt, was du nicht willst, das man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Wie sagt es der Herr? Schöner, positiv. Alles, was ihr wollt, das euch die Menschen tun, also tut auch ihr ihnen. Das ist das Gesetz und die Propheten. So einfach. So einfach die Darlegung unseres Herrn. Wenn wir uns nach diesem Wort richten, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, also tut auch ihr ihnen, dann laufen wir in einem normalen Verhalten, im göttlichen Sinne, in der göttlichen Gerechtigkeit. Zur Gerechtigkeit jetzt einige Gedanken. Ich will vielleicht drei Schriftstellen nennen. Einmal erstens die zugerechnete Gerechtigkeit. Das zweite die gelebte Gerechtigkeit und die gekrönte Gerechtigkeit. Die zugerechnete Gerechtigkeit nennen wir die Glaubensgerechtigkeit, die gelebte die Lebensgerechtigkeit. Ich habe den Eindruck, dass von der Lebensgerechtigkeit nicht mehr so viel die Rede ist. Wenn ich zurückdenke, vor 40 Jahren und mehr, als ich die alten Brüder noch erlebte, da ist das Wort von der Lebensgerechtigkeit öfters gefallen. Wir wollen es uns kurz ansehen. Zugerechnete Gerechtigkeit, Lebensgerechtigkeit. Aber vielleicht zuvor ein Wort aus dem Römerbrief, Römer 10. Da wird uns eine dreifache Gerechtigkeit gezeigt und wir können alle in die eine und in die andere Gerechtigkeit eintreten. Da heißt es Römer 10, Vers 3, erstens die eigene Gerechtigkeit. Naja, darin lebt zurzeit jeder Mensch, der nicht aus Gott ist. Er bildet seine eigene Gerechtigkeit und meint, das langt. Die zweite, die im Text genannt wird, Vers 5, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Und diese beiden Arten von Gerechtigkeit erreichen nie das Ziel. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, wenn wir daran denken, es gibt 613, so haben es die Juden gezählt, Geh- und Verbote, und die Schrift sagt, wer in einem fehlt, ist aller Gebote schuldig. Wer will die Gerechtigkeit erreichen? Und darum eben die dritte Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit aus Glauben. Dahin möchte der Herr uns führen. Weg von der eigenen Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit des Gesetzes, hin zu der Gerechtigkeit aus Glauben. Und diese Gerechtigkeit, die wird uns zugerechnet. Da kann man eben nichts hinzufügen. Er hat es vollbracht. Ich schlage einmal auf Römer 4. Lese vielleicht die Verse 4 bis 6. Da heißt es, dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigen wird, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Gleich wie auch David die Glückseligkeit des Menschen, wie er sie ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Wir haben also das Wort, es wird uns zugerechnet, gleich dreimal. Wenn wir den Weg des Glaubens gehen, wenn wir an ihn glauben, an unseren Gott, an die Gabe seines Sohnes, dann wird uns diese Gerechtigkeit, die er vollbracht hat, zugerechnet. Das ist unsere Glaubensgerechtigkeit. Ein Wort zur Lebensgerechtigkeit. Ich lese dazu aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Welcher selbst unsere Sünden in seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf dass wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Dass wir der Gerechtigkeit leben. Liebe Geschwister, es ist etwas Wunderbares, wenn ein Mensch es rühmen kann, die Gerechtigkeit Gottes wurde mir zugerechnet. Es ist aber etwas Trauriges, wenn ein solcher ungerecht lebt. Wir sollen der Gerechtigkeit leben. Und ich glaube, im Blick auf die Frucht der Gerechtigkeit ist dieser Punkt auch sehr wichtig, dass uns zu der zugerechneten Gerechtigkeit wir der Gerechtigkeit leben. Und dann gibt es ja noch das Wort, die gekrönte Gerechtigkeit, 2. Timotheus 4, Vers 8. Paulus weiß es am Ende seines Lebens, dass ihm hinfort beigelegt ist die Krone der Gerechtigkeit. Aber wann bekommt er die Krone der Gerechtigkeit? Nicht vor uns. An seinem Tage. Da wird Frucht der Gerechtigkeit offenbar gemacht. Da gibt es die Krone der Gerechtigkeit. Und da heißt es, welche der gerechte Richter ihm geben wird. Ich möchte die beiden Worte mal unterstreichen, liebe Geschwister. An dem Tage begegnen wir dem gerechten Richter. Bei uns geht es nicht mehr um ein Hinrichten, sondern um eine gerechte Beurteilung, der gerechte Richter. Und darum ist es so wichtig, dass wir einmal die Glaubensgerechtigkeit haben, die uns zugerechnet ist, aber auch andererseits, dass wir der Gerechtigkeit leben. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu dem Text, den wir gelesen haben, der uns ja auch anzeigt, wie wir in diese Gerechtigkeit hineinkommen. Die ersten Worte heißen: Um dieses bete ich. Wir nehmen einmal erst die Worte bete ich, dann ist es eine Frage, nicht? Und dann geben wir alle die Antwort, ja, wir beten, ich bete. Aber nun heißt es, um dieses bete ich. Dann müssen wir uns auch mal fragen, ob wir auch solche Gebete, wie wir sie hier in der Bibel haben, auch beten. Mir geht es oft so, dass ich im Blick auf meine eigenen Gebete mich gerne manchmal frage, stimmen Sie überein mit den Gebeten der Bibel, dass ich mehr und mehr lerne, auch meine Gebete, ja, biblisch zu bringen. Und da ist ja unsere Bibel ein wunderbares Gebetbuch. Da kann man für das Gebet so viel lernen. Ob es in den Psalmen ist, oder in den Briefen, oder wo immer es ist. Hier nun dieses wunderbare Gebet, um dieses bete ich. Und zwar, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Ich möchte mal das Wort unterstreichen. Eure Liebe, nicht seine Liebe. Ich habe es mir so gedacht. Er hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Und was er uns gegeben hat, das ist jetzt deine Liebe. Und dann denke ich an die Knechte, die er begabt hat, der Herr, und die er dann zur Rechenschaft nimmt. Was hast du damit gemacht? Er hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Warum? Nicht, dass wir es eingraben, dass niemand etwas von dieser Liebe erfährt, sondern dass wir irgendwie diese Liebe weitergeben. Und manchmal ist es ja so schwierig, diese Liebe weiterzugeben. Und dann ist es schön, wenn wir ein solches Gebet haben. Um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Nicht alles auf einmal, aber mehr und mehr. Es könnte sein, dass es immer noch nicht klappt nach dem Gebet. Dann habe ich ein drittes Wort. Steht im 1. Petrus 1, 22 wohl. Indem ihr eure Seelen gereinigt habt, im Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe. Die Alten haben früher immer gesagt, in diesem Rohr, wo das fließt, ist ein Butzen drin. Und dann fließt es nicht. Es muss gereinigt werden. Das möchte der Herr, dass wir uns reinigen. Und dann kommen wir zu dieser ungeheuchelten, zu dieser ungeschminkten, ungefärbten Bruderliebe. Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Erkenntnis ist etwas Lebendiges, so wie er der lebendige Gott ist. Und die Erkenntnis seiner selbst führt uns hinein in das ewige Leben. Und es ist etwas Wunderbares, wenn wir mehr und mehr in die Erkenntnis seiner selbst eintreten dürfen. Leider findet man wann und dann Kreise, die sagen, oh, wir brauchen keine Gotteserkenntnis. Ich habe einmal etwas über Gotteserkenntnis gesagt, da stand jemand auf und sagte, Gotteserkenntnis brauchen wir nicht, wir brauchen Selbsterkenntnis. Ich habe gedacht, du hast recht, aber eine wirkliche Selbsterkenntnis haben wir nur in der Gotteserkenntnis. Je tiefer wir Gott erkennen, umso besser erkennen wir, wer wir selbst sind. Und weil du die Erkenntnis verworfen hast, heißt schon im Alten Testament, habe ich auch dich verworfen, dass du mir nicht mehr den Priesterdienst ausübest, so sagt es Hosea. Es ist so wichtig, in der Erkenntnis Gottes zu stehen. Sonst kann man auch keinen Priesterdienst tun, keinen Dienst in der Gemeinde Gottes. Und Einsicht. Einmal gibt es das Wort Einsicht des Verstandes, Epheser 1. Wir brauchen Einsicht in den Verstand hinein, in die göttlichen Dinge. Und hier ist es mehr Einsicht des feinen Gefühles. Einsicht einer guten, feinen Empfindsamkeit. Meist haben wir ja mehr Empfindlichkeit, nicht? Das ist immer mal gleich so empfindlich. Oh wei, oh wei. Das können wir dran geben. Aber diese gesunde Empfindlichkeit, dieses Feingefühl, gerade in der Begegnung mit dem anderen. Und dann kommt hier auch das Gleiche, was wir schon bei der Frucht des Lichtes hatten. Damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei. Einmal fängt es ja damit an, dass Gott uns prüft. Gott prüft unsere Herzen. Und das ist schön, wenn wir in diesen Prüfungen Gottes stehen dürfen. Aber Gott will, dass auch wir prüfen. Wir dürfen prüfen, was der Wille Gottes ist. Wir hatten vorhin prüfen, was wohlgefällig ist vor dem Herrn. Wir dürfen uns selber prüfen, ob wir im Glauben sind. Wir dürfen uns selbst prüfen, wenn wir zum Mahl des Herrn gehen, dass wir es in der rechten Weise tun. Und jeder darf sein eigenes Werk prüfen. Wozu? Wir dürfen prüfen hier, was das Vorzüglichere sei. Das Vorzüglichere, was das Wesentliche ist, was das Seiende ist, was uns durchträgt. Die Dinge, worauf es ankommt, das sollen wir prüfen. Wozu? Auf dass ihr lauter und unanstößig seid hinein in den Tag Christi. Unser Leben ist immer ausgerichtet auf den Tag des Herrn. Und je mehr wir diese Ausrichtung haben, umso gesünder ist es. Wenn es heißt, pst, er kommt, dann macht man sich fertig, nicht? Und wenn wir wissen würden, morgen kommt der Herr, wir würden uns ganz anders verhalten. Und so sollen wir uns verhalten, Geschwister. Immer wieder diese wunderbare Ausrichtung auf seinen Tag. Und nun heißt es, an seinem Tag erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Ich habe mir die drei Worte unterstrichen, im Verbindungsstrich, Liebe, Erkenntnis, Frucht. Das ist der göttliche Weg. Liebe, Erkenntnis, Frucht. Hier Frucht der Gerechtigkeit, die dann am Tage Christi Jesu offenbar werden wird. Wir gehen alle dem Tage unseres Herrn entgegen. Wir werden alle offenbar gemacht werden. Und dann wird der Ertrag unseres Lebens da sein, liebe Geschwister. Um dieses bete ich. Möchten wir das Gebet in unser Leben aufnehmen? Liebe, Erkenntnis, Frucht. Der Text schließt zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Das ist ja der große und wunderbare Zielgedanke für unser aller Leben. Damit wir alle etwas sein zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich habe irgendwo in einem Haus die Andachten gehalten, hatte Epheser 1, die ersten 14 Verse. Dreimal dieses Wort, dass wir sein zum Preise seiner Herrlichkeit. Dann hatten wir so eine Gemeinschaftsstunde, wie hier sie sind. Einzelne Zeugnisse. Stand eine Frau auf und sagte, das hat sie jetzt angesprochen. Sie dachte an ihre Jugendzeit. In ihrer Jugendzeit, nach ihrer Konfirmation, kam ihr Leben ihr so sinnlos vor. Und dann ging sie zu ihrem Pastor und hat gesagt, ich habe keinen Sinn in meinem Leben. Sagen Sie einmal, warum lebe ich eigentlich? Und da hat er die schöne Antwort gegeben, damit du etwas seiest zum Preise seiner Herrlichkeit. Dürfen wir in unser Leben auch aufnehmen. Das ist auch der Abschluss unseres Textes. Dahin soll alles führen. Zur Lobpreisung der Herrlichkeit unseres Gottes. Möchte der Herr es schenken, dass aus diesen Tagen doch auch bei uns allen, ja, wie soll ich mich ausdrücken, etwas oder viel mehr Frucht des Geistes, Frucht des Lichtes und Frucht der Gerechtigkeit erwächst. Und jetzt hat bestimmt noch unser lieber Hausvater ein Schlusswort für uns.